In jedem Strafrechtsfall sind hunderte von Entscheidungen zu treffen. Und in diesem Fall entscheidest du mit.
Willkommen im Verteidigerteam von der Nina und mir. Nicht bewegen, Nina. Nein. Dein Stuhl geigert.
Ich gebe mir Mühe.
Auf den billigen Plätzen gut rein.
Ja, ist wirklich so.
Also, heute Morgen sind wir am ZMG gewesen, respektive das ZMG hat uns die Akten geschickt. Über den Mittag haben wir im Team diskutiert, gehen wir dann sofort heute Nachmittag besuchen, den Klienten. Oder, also vorausgesetzt, wir kommen eine Besuchsbewilligung über, oder...
Wartet ab, schauen die Aktenrichtung an
und suchen den Dolmetscher.
Genau.
Jetzt haben wir eine Besuchsbewilligung. Sie ist gekommen und er ist im POZ, also 3 Minuten von unserer Kanzlei entfernt. Aber das Team hat abgestimmt.
65% finden, wir sollen zuerst die Akten anschauen, den Dolmetscher kontaktieren und dann mit dem Dolmetscher geordnet unseren Klienten besuchen.
Ich weiss, du siehst das kritisch, aber ich habe jetzt die Vernahmeprotokoll gelesen in der Zwischenzeit und dort hat sich einiges an Widersprüchen aufgetan, die wahrscheinlich vom Übersetzer her stammen. Ich werde es noch im Detail, wenn es dich interessiert, schnell darlegen.
Ja, klar.
Und von dem her glaube ich, dass das der richtige Entscheid ist. Und es ist ja auch das Haftverfahren schon gelaufen, das Zwangsmassnahmengericht hat Haft angeordnet. Also ist jetzt auch nicht gerade unmittelbar ganz dringend Handlungsbedarf, dass man jetzt sofort hätte müssen rennen, ihn beruhigen und allenfalls eine Strategieänderung vorzunehmen. Also das langt auch noch morgen.
Wenn wir das stimmt. Das, dass wir dachten, so schnell haben, ist die zeitliche Dringlichkeit so ein bisschen entschärft. Und zum Glück sind ja die meisten sowieso im POZ und bleiben dort. Ich meine, früher war das ein bisschen was anderes. Dann sind sie plötzlich im Pfäffiken und dann hast du auf Pfäffiken rausrösseln. Und hast du das natürlich viel Zeit müssen in Anspruch nehmen.
Ja, es hat einen halben Tag gekostet. Und eben, wenn sie in der Nähe sind, kann man auch mehr gehen. Also es ist viel besser, um zusammenzuarbeiten.
Ja, und es hat eigentlich auch immer Platz, muss man natürlich schon sagen. Ich habe, glaube noch nie gehört, dass man im Gefängnis Zürich-West sagt, es tut mir leid, sie könnten dann nicht besuchen. Wir haben keine Besucherplätze oder Anwaltszimmer mehr. Das habe ich, glaube ich, wirklich noch nie erlebt. Und das ist bei anderen Gefängnissen natürlich anders.
Was ich gerade wegen dem POZ möchte sagen, wenn man hin ins Gefängnis geht, dann muss man auch über 0,0 Sicherheitskontrolle über sich ergehen lassen. Du kommst an die Schliessen, sagst, ich möchte hindern, sie können dich abholen und bringen dich ins Anwaltszimmer. Also völlig anders als vorne, wenn du zu der Staatsanwaltschaft in eine Einvernahme sollst.
Das habe ich aber auch schon anders erlebt. Also meine, der Detektor hat es auch. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich dort durchgehen musste.
Echt? Als Anwältin?
Ja. Es ist dann aber gar mitgeteilt worden, ich sei Anwältin und dann hat man es nachher nicht mehr gemacht. Und ich habe auch schon von anderen Kolleginnen und Kollegen gehört, die ein Problem hatten, um einen Laptop reinzubringen. Also so einfach ist es dann schon nicht.
Also ich hatte dort noch nie im Ansatz ein Problem gehabt und ich finde eben, ich komme darauf zu sprechen, weil ich das Verwaltungsgericht dem Stefan Bernagi in seiner Beschwerde gesagt hat, hey, das ist ein Gesamtkonzept im Gebäude, weil es Inhaftierte hat, weil es Staatsanwälte hat und weil es Polizisten hat. Darum müssen die Anwälte durch eine Sicherheitskontrolle.
Gut, aber dort hinten hat es ja keine Polizisten und Anwälte. Eben. Und es hat, ja, vielleicht ein Schlusszeichen, nur die Beschuldigten, nur Gefängniswärterinnen und Gefängniswärter und nur Anwälte. Also
aber eben, ich wollte nur sagen, dass dieses Argument vom Verwaltungsgericht eben so auch nicht stimmt.
Ja.
Aber ja. Und ich meine,
nehmen wir das.
Ja. Irgendjemand hat eben gesagt, weißt du, mich als Privatperson stört die Kontrolle eigentlich nicht. Es beschämt mich aber als Anwalt, als Verteidigerin und Verteidiger. Und ich glaube, das trifft es gut.
Das trifft es sehr gut, ja.
Man wird wie nicht die verschiedenen Player, die es braucht, um ein rechtsstaatliches Verfahren gegangen, die werden unterschiedlich behandelt. Und das zeigt eben eine Gewichtung. Und das ist, ich finde es traurig, dass das Verwaltungsgericht die Bedeutung von dem selber nicht erkannt hat.
Ja, das stimmt.
Und ich hoffe unbedingt, dass das der Stefan aufzieht und dass man dann das aus der Ferne aus Lausanne ein bisschen nüchterner anschaut.
Ja. Gut, zurück. Duri, du hast die Akten gewälzt. Willst du uns schon mal die ersten Infos geben?
Aktenprozess. Ich möchte gerade an dieser Stelle, bevor ich sie jetzt erläutere, den Hörerinnen und Hörern sagen, ich habe jetzt nur Protokoll. Und es werden sich jetzt ganz viele Fragen auftun. Und das zeigt gerade mal, man soll darauf achten, wie unzuverlässig Papier ist, wie weit das einen Interpretationsspielraum eröffnet und wie wichtig es ist, dass man dann wirklich mit dieser Person selber redet.
Gut, ja, Protokoll, also musst du vielleicht noch sagen, du meinst Einvernahmeprotokoll, also du siehst jetzt die abgeschriebenen
Ich sehe die Aufnahmeprotokolle, wo wir nicht dabei gewesen sind. Ja. Und das erzählt natürlich eine Geschichte, die wir jetzt dann gerade zusammen diskutieren können. Du weißt ja wirklich noch nichts, was jetzt kommt. Mhm. Du musst dich anschnallen.
Okay, ich schnall mich an.
Aufnahme am 10 ab 3 am Nachmittag. Mhm. Wichtig. Unser Klient wird als Auskunftsperson befragt. Mhm. Vorhalt wird ihm nicht recht gesagt, warum er befragt wird. Also ehrlich gesagt wird ihm gar nicht ein Vorhalt gemacht.
Schön.
Und dann wird gesagt, sie sind der Schwager, Schwager von wem auch immer. Und als Schwager haben sie das Recht, Aussage zu verweigern. Mhm. Also ich muss nochmal sagen, kein Vorhalt, warum er befragt wird, zu welcher Thematik. Und einfach ein Hinweis, als Schwager kannst du Aussage verweigern. Mhm.
Sonst eine Belehrung zur Auskunftsperson auch nicht?
Nix.
Und dort war der Anwalt schon dabei gewesen?
Nein, auch ohne Anwalt.
Okay.
Immerhin, das ist konsequent.
Ja.
Also, wir haben ihn heute telefonisch vorgeladen, weil wir ihm Fragen stellen müssen zu seinem Arbeitgeber. Mhm. Kein strafrechtlicher Vorhalt. Auskunftsperson. Wie lange schon für den Arbeitgeber arbeite ich? Fängt es dann an, die erste Frage.
Wir stehen schon alle Harzberg, aber ja, machen wir weiter.
Dann wird er gefragt, wenn er das letzte Mal gesehen hat, wie das heute Nacht genau gelaufen ist. Kommen Detailfragen zum Ablauf der mutmaßlichen Tatnacht?
Und ich nehme an, er gibt fleissig Antwort.
Er gibt umfassende Antwort. Ja. Dann wird er gefragt, ob er über die geschäftliche Situation von seinem Arbeitgeber Bescheid wisse.
Also nochmal schnell, er weiss eigentlich nicht, wieso.
Er weiss immer noch nicht, wieso er befragt wird. Dann sagt er, dazu weiss ich nichts. Dann wird er nochmal gefragt, ja, aber wissen Sie denn, ob das Geschäft Gewinn macht? Dann sagt er, er hat vom mathematischen Aspekt keine Ahnung, das mache ich seinen Chef, er führe einfach seine Arbeit aus. Und dann fragt er, warum stellen Sie mir all diese Fragen, was ist eigentlich das Thema? Mhm. Und dann sagt der Polizist, auf Frage 47 sagt der Polizei, unser Problem ist, dass wir nicht wissen, wo Ihre Arbeitgeber sich momentan aufhalten. Haben Sie eine Ahnung, wo er ist? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts von ihm gehört. Die Einvernahme fährt da am 10 ab 3 am Nachmittag. Ich möchte dich daran erinnern, an die Pressemitteilung, die die Medien ist. Die Polizei rückte sofort aus und fand nach kurzer Suche eine männliche Leiche. Die Identität des Verstorbenen konnte bisher noch nicht definitiv geklärt werden. Wenn man schaut, wenn sie ausgerückt sind, dann erfahrt man aus dem Polizeibericht, dass das am Morgen um 20 ab 8 Uhr war. Die Einvernahme ist am Nachmittag um 10 ab 3 Uhr. Bis die bei Frage 47 waren, war es vielleicht 4 Uhr.
Ist jetzt schwierig vorstellbar, dass Sie nicht wissen, wo der Arbeitgeber ist.
Es wird dann im Polizeirapport auch detailliert geschildert, dass man Blut findet und dass man dann quasi auf die Leiche stößt. Dass man dann aber abbricht und die Spezialabteilung anvisiert. Und die macht es dann super gründlich. Also das hätte dann schon länger gehen können. Mm. Aber ich finde es dann schon noch krass. Also. Sie lassen dann am Morgen um 11 Uhr auf den Polizeiposten kommen. Sie dann quasi vorläufig festnehmen, arrestieren und stellen dann irgendwo in eine Zelle ein. Mm. Geben ihm nichts zu essen und dann um 3 Uhr wird er befragt. Warum denn genau um 3 Uhr? Also da müssen sie schon mehr wissen, dass sie ihn dann rausholen und befragen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ihn einfach mal einstellen und warten und ohne neue Erkenntnisse in einem 3 befragen.
Ich glaube, jetzt einer weniger. Die Frage ist einfach, haben sie den Auftrag gehabt, mit Infos zurückhalten? Gibt es ja. Und es wird nicht aufgedeckt, warum er eigentlich dort ist. Also er weiss nicht.
Mal eben zeigt man ihm, dass man eben seinen Arbeitgeber
eben, aber sucht.
Ja. Mhm. Nachher geht es weiter in der Befragung und dann stellt sich heraus, dass das nicht sein Schwager ist, wie sie ursprünglich in der Einvernahme ihm konfrontiert haben, sondern der Brüder.
Der Arbeitgeber, oder?
Ja, Arbeitgeber und Brüder. Also dann wird das einmal klargestellt. Dann wird der Klient dann gegen Schluss von der Einvernahme damit konfrontiert, dass das Geschäft von seinem Brüder Konkurs angemeldet hat. Und dann sagt unser Klient, das habe ich gehört. Und dann werden die Polizei hässig. Ja, wieso haben Sie das vorher nicht gesagt? Ich habe Sie ja gefragt, wie das Geschäft läuft. Und dann sagt er, Sie haben nicht danach gefragt. Deshalb habe ich Ihnen diese Information nicht gegeben. Ich war beim Buchhalter und der hat mir das gesagt. Aber es ist, wie ich Ihnen gesagt habe, ich verstehe nichts von Geschäftsdingen. Was meinst du der Verwertbarkeit von dieser ersten polizeilichen Einvernahme als Auskunftsperson?
Ja, also für mich ist der Fall klar. Er geht keine Sekunde an, oder? Sorry.
Ja, es ist also, ein Phishing. Also das ist jetzt eine klassische Phishing-Expedition. Wir machen keinen Vorhalt, wir sagen nicht, warum du da bist und wir fragen einfach mal ein bisschen rundherum.
Und darum...
Und das machst du nicht einfach so.
Ja, aber das ist ja, also, ja, alles vielleicht so ein bisschen, dann kann man dann eben doch noch als Auskunftsperson sehen. Also, oder man fragt dich ein bisschen, wie läuft das Geschäftsjahr?
Am Abend spät vom gleichen Tag findet dann die Haftübernahme statt bei der Staatsanwaltschaft.
Ist ja dort wenigstens beschuldigt dann?
Da ist er beschuldigt. Da ist er beschuldigt und wird super belehrt, okay, nach allen Regeln der Kunst.
Mit Anwalt.
Mit Anwalt. Es wird dann auch gerade klar benannt. Sie werden dringend verdächtigt, ihre Brüder vorsätzlich getötet zu haben. Er schüttelt den Kopf. Niemals würde ich so etwas tun. Er ist mein Bruder, er ist Teil von mir.
Aber jetzt gehen wir schnell zurück, Dori. Jetzt musst du dir vorstellen. Also der ist wahrscheinlich aus der polizeilichen Eifern rausgelaufen und hat immer noch keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Irgendwann kommt der Anwalt auf den Platz und muss die Hiobsbotschaft überbringen. Übrigens, dein Bruder ist tot und übrigens, du bist dann auch noch beschuldigt. Man hat das Gefühl, du hast deinen Bruder umgebracht. Das ist ja das, was wir immer wieder unter Verteidigerinnen und Verteidiger diskutieren, dass wir so Botschaften müssen überbringen müssen, wir keine Ahnung haben, wie das Gegenüber reagiert und die auch keine Hilfe bekommen. Also es ist dann einfach so, ja, gut, da, dein Anwalt sagt dir jetzt, was gelaufen ist. Du bist jetzt Beschuldigter. Kannst vergessen, dass der irgendwie eine psychologische Unterstützung oder
eben das, ich, bekommt. Das ich ist glaub, Horror. Ich glaube, in dem Moment, wo dann du zurück in die Zelle kommst und die Türen zugeht und du dann alleine drin sitzt, ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Moment.
Ja.
Und früher auch noch im Propok, im provisorischen Polizeigefängnis, wo ja dann die Bedingungen auch noch mal ganz krass unterirdisch gewesen sind.
Ja, nein, ich meine, in dem Moment ist sicher, aber ich meine, je nach Mensch ist es schon in dem unmittelbaren Moment, wo du diese Botschaft bekommst. Und nachher hast du je nachdem, hast du je nach 20 Minuten können sie klopfen, sind sie endlich fertig, können wir die Einvernahme machen. Nein, wir brauchen vielleicht noch schnell einen Moment.
Aber ich glaube, da haben wir schon genug Erfahrung, dass wir schon wissen, wie man so etwas überbringt.
Es geht nicht mehr nur um uns. Also das ist das eine. Ich meine, das ist, musst auch noch ein Gespür haben, musst auch noch ein Feingefühl haben, musst auch noch ein bisschen, ja, die Erfahrung machen und mit der lernen. Aber die beschuldigte Person, du verlierst ein Familienmitglied, also jetzt in unserem Fall, ist aber auch in anderen Konstellationen schlimm, und wirst noch verdächtigt. Ich glaube, schlimmer geht nicht mehr, oder?
Mhm. Nein, der wird traumatisiert sein und wahrscheinlich, wenn er dann rauskommt, massiv psychologische Hilfe benötigen. Mhm. Also, ich gehe weiter in die Einvernahme. Also, der Staatsanwalt befragt dann nochmal nach den Details, wie der Tatabend gelaufen ist, der mutmaßliche Tatabend gelaufen ist. Dann wird er gefragt, wie der heutige Tag abgelaufen ist, bis er dann eben von der Polizei das Telefon bekommen hat und freiwillig auf Platz erschienen ist. Immerhin ist ihm eine Hausdurchsuchung erspart geblieben.
Vorerst?
Ja, er ist auf jeden Fall nicht morgen mit von 6 Polizisten aus dem Bett geholt worden.
Okay, nein, das nicht. Ja, das stimmt. Bevor du da weitermachst, Dori, also er hat auf den Vorhalt schon reagiert, macht er auch sonst Aussagen in der Haftübernahme?
Ja, er macht Aussagen. Er wird dann wieder zu seinem Lohn befragt und wie das Geschäft läuft. Nach diesen Fragen, ob er den Lohn bekommen hat, wo er sagt, nein, ich habe viel weniger Lohn bekommen diesen Monat, kommt dann die Frage, haben sie Streit mit ihrem Bruder? Also da haben wir schon die Motivsuche.
Ja, danke.
Und dann wird ihm gesagt, auf Vorhalt der Fotos von den Händen des Beschuldigten. An ihren Händen konnten bei der Spurensicherung Blutanhaftungen sichtbar gemacht werden. Woher stammt dieses Blut? Antwort, wie ist es möglich? Frage, das frage ich Sie, woher ist dieses Blut? Die Antwort, das stimmt nicht, dass Blutspuren an mir sind. Frage, ich habe mich bei den Experten heute Abend extra noch erkundigt. Man hat mir versichert, wenn die Chemikalie so reagiert, dann sei es Blut. Antwort, ich habe mit dem Blut gar nichts zu tun, das stimmt nicht. Frage, wir werden die Blutanhaftungen überprüfen, ob es sich dabei um das Blut Ihres Bruders handelt. Was ist, wenn es sich um Blut Ihres Bruders handelt? Antwort: Dann werde ich alles akzeptieren, dann können Sie alles machen, was Sie wollen. Frage: Ihr Bruder ist erstochen worden. Es war eine Sauerei. Und an Ihren Händen finden sich ziemlich viele Blutanhaftungen. Das begründet den Verdacht, dass Sie etwas mit der Tötung zu tun haben. Wie stellen Sie sich dazu? Antwort: Das ist unmöglich, das stimmt nicht. Ich bin nicht dort gewesen. Ich habe diesen Raum nie betreten. Frage: Welchen Raum haben Sie nie betreten? Antwort: Komplett. Ich meine den Arbeitsort. In dieser Gegend bin ich nicht gewesen. Frage: Aber Sie arbeiten doch dort. Antwort: Tagsüber gehe ich nie dorthin. Frage: Aber vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten diesen Raum nie betreten. Welchen Raum? Antwort: Ich meine tagsüber. Heute bin ich nicht dort gewesen. Frage: Und welchen Raum meinen Sie? Antwort: Den Arbeitsort. Frage: Wann waren Sie das letzte Mal dort? Antwort: Wo? Frage: Am Arbeitsort. Antwort: Gestern Nacht war ich dort, dann ging ich nicht mehr dorthin. Frage: Wollen Sie zu Ihrer Entlastung etwas anfügen? Antwort: Ich habe nichts mehr dazu zu sagen, ich habe davon keine Kenntnis gehabt. Frage: Sie wirken nicht sehr erschüttert wegen des Todes Ihres Bruders.
Oi.
Antwort: Das ist Ihr Eindruck, das stimmt nicht. Mhm. Sie wissen nicht, wie es mir geht. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Überall ist es kalt, ich friere, ich bin völlig schockiert. Frage: Warum haben Sie den ganzen Tag nichts gegessen? Antwort: Ich habe nur einen Kaffee getrunken und ein Gipfeli gegessen, weil ich auf dem Polizeiposten gewesen bin. Ich bin ja verhaftet worden, deshalb konnte ich nichts essen. Jetzt haben sie also eingestellt und nichts zu essen gegeben, mhm, den ganzen Tag.
Super.
Befragen dann, bringen dem die Hiobsbotschaft. Man merkt, glaube ich, auch an der Aussage, dass viele von diesen Missverständnissen wahrscheinlich Teil des Übersetzungsprozesses sind.
Ja. Und eben je nachdem, wie man übersetzt hat, dann nicht eine klare.
Also, wir wissen erstens nicht, ob die Frage, wie sie gestellt wurde, ob die Frage wirklich so gestellt wurde, wie sie im Protokoll steht.
Das Erste, ja.
Dann wissen wir nicht, wie der Dolmetscher die Frage verstanden hat. Dann wissen wir nicht, wie er sie übersetzt hat. Dann wissen wir nicht, wie der Klient sie verstanden hat und auf was er antwortet. Und dann wissen wir nicht, ob er wirklich das geantwortet hat, was jetzt da im Protokoll steht. Mhm. Also ziemlich ein heikler Prozess von Sender und Empfänger mit ganz vielen Möglichkeiten von Missverständnis, die dann relativ unzuverlässig, also wir können, glaube ich, sind uns einig, dass so Protokolle letztlich sehr unzuverlässig sind, weil zum Teil ist ja der Duktus von der Sprache auch sehr gehoben.
Ja, ja, und es gibt ja derartige Staatsanwälte, die Fragen vorformuliert haben, aber dann ad hoc abändern, umformulieren, weil sie denken, so wird, dann, oder wird die Frage besser verstanden, was dann vielleicht auch so ist. Aber die Antwort, die dann gegeben wird, ist dann ganz schräg in der Landschaft zu dieser Frage, die noch steht. Ja, also das passiert so schnell.
Und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man das als Anwalt auf dem Fokus hat und entsprechend interveniert. Und gerade die Unzuverlässigkeit von dem Prozess. Und nachher, irgendwann liest ja dann das Protokoll ein Gericht und macht sich aufgrund von dem Protokoll ein Bild.
Ja, darum begrüße ich es eigentlich so, dass man gar live mitschauen kann, was geschrieben wird. Weil dann kannst du jetzt schon sagen, sie aber, das haben wir eigentlich ein bisschen anders verstanden oder so anders gefragt. Und nicht im Nachhinein alles durchstreichen und es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen in diesem Protokoll. Was ja dann auch irgendwie wenig zielführend ist.
Ja, also ich finde auch, entweder wird immer gerade die Antwort vorgelesen, was auch dem Klient die Möglichkeit gibt, nochmal zu intervenieren, ob er wirklich richtig verstanden worden ist. Und sonst musst du als Anwalt bleibt nicht anders übrig, als wortwörtlich Wortprotokoll zu führen und das nachher im Anschluss akribisch gegenzulesen.
Mache ich.
Ja, natürlich machen wir das.
Bin ich aber schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, das hat man jetzt noch nie erlebt. Ja, okay, dann nicht, aber ich mache das so.
Und in so einem Fall, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum man nicht eine Aufnahme laufen lässt.
Ja.
Also weißt du, irgendein Nebensatz, der da aufgeschrieben wird, am Schluss, am Obergericht, 4 Jahre später, wird er dann auf etwas verurteilt, wegen irgendeinem Nebensatz, den er so nie gesagt hat.
Ja, bloß jetzt in dem Fall wäre es ja vielleicht auch noch spannend, ihn zu sehen. Also Nur weil man objektiv wirkt, das wäre es einem egal. Also das hat er ja richtig gesagt. Keiner weiß, wie es bei ihm innen aussieht und jeder reagiert auf so Schocknachrichten ganz anders. Und je nachdem würde das auch anders gesehen werden, wenn man ein Bild von ihm hätte. Vielleicht würde es jemand anders anschauen und finden, ui, mal das sieht man sofort. Also, und da haben wir jetzt einfach eine subjektive Empfindung vom Staatsanwalt, der findet, ja, man sieht es dir jetzt nicht an. Oder vielleicht ist es auch extra Provokation, es ist noch schwierig zu sagen, so aus der Ferne. Aber spricht er dann schon auch Bände, oder?
Aber es tut natürlich jetzt als Gericht, weil eben, du dich dem dir nicht bewusst machst.
Das meine ich.
Hast du gesagt, zuerst lügt er beim Bluten der Hand. Ja. Also das ist der Eindruck, oder? Das. Dann ist er nicht einmal geschockt.
Und dann erzählt er noch irgendeinen Mist mit, er war nie der und doch der gestern, nicht gestern. Ja,
genau, und nachher sagt er nicht einmal, dass das Geschäft Komplikationen hat, im Konkurs ist. Mhm. Also er verschwiegt das Motiv, er verschwiegt das Bluten der Hand. Und er ist nicht geschockt.
Ja.
Also wir haben den Täter, oder? Mhm. Könnte man meinen.
Ja.
Dann werden dem TAFGRIM vorgehalten, Flucht, dann Kollusionsgefahr, also Beweismittel könnte er beseitigen. Und dann sagt er als Antwort, mein Dach ist auf mich herabgefallen. Also das wird er wahrscheinlich so gesagt haben.
Nein, das ist wahrscheinlich die wörtliche Übersetzung.
Eben, das ist die wörtliche Übersetzung, sehr poetisch. Aber der Sinngehalt ist natürlich jetzt die Frage. Und das ist auch immer eine Frage beim Dolmetschen. Muss man wortwörtlich übersetzen oder muss man den Sinn transportieren? Und umso wichtiger wäre es, man würde es aufzeichnen und könnte es im Nachhinein überprüfen. Weil Dolmetscher kann dort in diesem Raum gar niemand überprüfen.
Nein, das ist so, ja. Es gut. Gibt aber gewisse Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die explizit darauf hinweisen, die sagen, wörtlich übersetzt heisst das. In unserer Sprache ist das eine Redewendung oder so und bedeutet das.
Frage, bestreiten Sie das Vorliegen des besonderen Haftgrundes? Dann Antwort, Sie können machen, was Sie wollen. Gott weiß, was ich für ein Mensch bin. Ich habe mit keinem Probleme.
Ich habe ja mal provisorisch gesiegelt. Habe ich das eigentlich für nichts gemacht? Oder kommt das noch?
Ja, das kommt natürlich noch. Das kommt dann ganz am Schluss. Nämlich muss jemand über Ihre Festnahme informiert werden. Du weißt jetzt, was kommt, der Klassiker. Dann sagt er, oh ja, bitte, nennt den Namen. Und was passiert dann, Nina?
Sie fragen, haben Sie Telefonnummern? Dann sagt er ja in meinem Handy.
Genau, das Nattel wird aus den Effekten genommen. Und natürlich wird dann da drin auf die Nummer gesucht.
Das ist mein Liebling.
Also ich bin sehr gespannt auf den Gefängnisbesuch.
Mhm.
Ich nehme an, das wird morgen der Fall sein.
Also ich finde, wir müssen so schnell wie möglich gehen. Also ich habe da schon ein paar Fragen, die ich jetzt würde mit ihm persönlich besprechen. Ja, nebst dem, dass ich es wichtig finde, dass er uns schnell kennenlernt. Du, hat Anwalt Ergänzungsfragen gestellt im Rahmen der Haftanhörung?
Nein, er hat keine Ergänzungsfragen gestellt.
Hättest du Ergänzungsfragen gestellt?
Das wäre eine gute Frage für unser Team.
Ja, werfen wir doch das in die Runde.
Also, hätte er Ergänzungsfragen gestellt? Ja oder nein? Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn «Auf dem Weg als Anwältin» steht für einen gemeinsamen Weg, die wir beschreiten wollen. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.